Mal eine kurze Frage ans Publikum. Ich würde mich gerne mal interessieren, wer war denn jeden Abend hier? Okay, das sind trotzdem einige. Markus konnte jetzt ja nicht alles sehen, aber es ist ein gutes Feedback für dich. Es waren einige. Die meisten können wahrscheinlich die Hinweise, die wir hier geben, auswendig aufsagen. Aber es gibt ja trotzdem immer auch noch welche, die das erste Mal heute Abend da sind, dann könnte das ja durchaus wichtig sein. Und ja, wir haben im hinteren Bereich des Zelts von mir rechts den Büchertisch. Ja, hier gibt es nach wie vor gute Literatur, passend auch immer zu den Vorträgen, aber auch zu vielen anderen interessanten Themen rund um das Thema Glaube. Und einfach mal vorbeischauen und auch Bargeld losbezahlen ist überhaupt kein Problem. Also wenn Sie kein Bargeld dabei haben, funktioniert auch via PayPal. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, sich CDs von den einzelnen Vorträgen zu holen für einen Preis von 95 Cent. Wer gerne das in digitaler Form haben möchte, ist auch kein Problem. Nach den Zelttagen, also ich denke mal ab morgen, dann gibt es das auch in digitaler Form auf der Internetseite glauben25.de. Ich habe das gestern falsch gesagt, es ist glauben25 ohne das Minus. Oder wer trotzdem eine CD haben möchte mit allen Vorträgen, auch kein Problem, gibt es dann im MP3-Format und ich denke mal, dass die dann wahrscheinlich hier in Raubach in der Bücherstube danach abgeholt werden können. Auch in dem hinteren Bereich haben wir ja diese Tische, diese Stehtische. Dort finden Sie auch eine kostenlose Bibel. Wenn Sie noch keine haben, dürfen Sie sich die gerne mitnehmen. Und dann darf ich nochmal an das Beefy erinnern, was nichts mit diesem Snack zu tun hat, sondern das heißt Bibellesen für Interessierte. Und hier liegen im vorderen rechten Eingangsbereich diese Flyer aus. Da stehen alle nötigen Informationen drauf. Das findet statt ab dem 8.8. Und wen das interessiert, das soll ab 19.30 Uhr dann abends sein. Da steht auch eine Handynummer und auch eine E-Mail-Adresse drauf. Da kann man auch nochmal eine genauere Info sich erfragen. Ja, über die Zelttage hinaus bieten wir auch als Ortsgemeinde hier oder an die anderen Gemeinden einige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche an. Und auch hier liegt vorne in dem rechten Bereich ein Flyer aus, wo einfach mal alle Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre betreffen, also bis zum Teenie-Kreis, das könnt ihr euch sehr gerne mitnehmen. Da steht alles drauf, alle Informationen, Ansprechpartner und so weiter. Und klar, es ist jetzt erstmal Sommerpause, aber nach den Ferien beginnen auch wieder die Jungscharbeit, Teenie-Arbeit und die Teenies, die starten wieder freitags 18.30 am 22.8. und die Teestube anschließend dies ab 16 Jahren am 23.8. um 19.30 Uhr. Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal an alles gedacht. Eins habe ich vergessen und zwar, das Zelt muss ja auch morgen wieder abgebaut werden. 14 Uhr treffen wir uns hier. Wer helfen möchte, natürlich gerne. Viele Hände, schnelles Ende. Bisschen Putzzeug mitbringen, dann funktioniert das reibungslos. Und dann sollte das auch überhaupt kein Problem sein. Noch ein weiterer Termin möchte ich auch nicht vergessen. Nächste Woche Sonntag, 27.07. möchten wir eine Taufe haben, oben bei uns in der Niedorfer Straße 5 ab 11 Uhr. Auch da sind alle natürlich recht herzlich eingeladen. Ja, wir hören jetzt noch einmal den Projektchor und dann darf ich anschließend an den Markus übergeben.
Das klang wieder einmal sehr überzeugend und wir danken euch Sängern ganz herzlich für euren Beitrag heute Abend. Herr Albrecht, hier in Raubach, in den umliegenden Orten gibt es sehr viele musikalische Leute. Das haben die gerade bewiesen. Wir hatten dieser Tage einen Posaunenchor hier. Einmal war es nur ein Männerchor. Das sind auch nochmal besonders kräftige Stimmen, die da zu hören waren von den Baptisten. Das hat uns sehr beeindruckt. Dann hatten wir hier so eine kleine Combo, die sich aus einigen wenigen zusammengesetzt hat, mit uns gemeinsam gesungen hat. Das hat richtig Freude gemacht mit euch auch, diese musikalischen Teile der Abende mitzuerleben. Danke für eure Bereicherung nochmal, die ihr jetzt heute Abend noch hier seid. Ja, so, und wenn das jetzt so überzeugend rüberkam, am Ende noch Nachhalt, Jesus ist der Herr, da möchte ich ja fast fragen, ist immer noch irgendjemand nicht davon überzeugt? Jetzt haben wir 10 Tage darüber geredet, dass Jesus der Herr ist. Wir haben darüber geredet, dass sein Wort, dass die Bibel glaubwürdig ist. Haben darüber geredet, dass es möglich ist, im Vertrauen auf den Retter Jesus Christus neues, beständiges, ewiges Leben zu bekommen. Sind Sie denn immer noch nicht überzeugt? Nun, es mag ja sein, es sind einige zum ersten Mal da. Denen wollen wir das zugestehen. Vielleicht hat mancher gedacht, so willst mal wenigstens einmal schauen, was da so läuft. Und das ist ja diese Frage auf dem Flyer, wie kann ich glauben? Es ist ja berechtigt, dass man solche Fragen stellt, denn eine der Aussagen in diesen Tagen war, das Herz kann sich wenig einer Sache erfreuen, die der Verstand ablehnt. Und das sind ja schon auch alles Argumente gewesen, die man erstmal durchdenken muss, wo man Argumente finden muss, damit man wirklich so zum Glauben durchdringen kann und das von ganzem Herzen auch bejahen kann, dazu stehen kann, dass diese Botschaft tragfähig ist und unser Leben tatsächlich bestimmen kann. Ja, also es ist gut, wenn Menschen Fragen stellen. Ich habe nichts gegen Skeptiker, das habe ich dieser Tage auch schon betont. Ich mag es, wenn nachgefragt wird und wenn Menschen wirklich auf der Suche sind. Also natürlich kann man es mit Kontrolle auch übertreiben, aber auch im Alltagsleben macht sie ja grundsätzlich Sinn. Wenn wir verreisen und wir freuen uns auf unseren anstehenden Urlaub, naja, dann schauen wir noch 2 oder 3 Mal nach, ob wirklich alle Fenster zu sind, ob auch die Kellertür zu ist, ob nicht irgendwo noch ein Wasserhahn läuft. Wahrscheinlich kennen Sie das auch. Also Vertrauen ist gut, auch Selbstvertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, so sagen wir. Und dem würde ich ja durchaus auch zustimmen, weil Menschen machen Fehler. Aber wie ist das bei Gott? Das ist ja das, was wir dieser Tage miteinander durchdacht haben. Nun, wir lesen heute Abend einmal, wie Jesus es zulässt, dass ihn einer kontrolliert. Und der Text, den ich meine, der steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Ich lese uns mal diesen Abschnitt vor und Sie können das ja hier vorne verfolgen. Da steht also ab Vers 19, es war abends geworden an jenem Sonntag. Also da können wir uns gerade gut reinversetzen, das ist ja hier nun auch der Fall. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da haben Sie vorhin von Offenheit gesprochen, gell? Die haben aber zunächst mal, das ist also noch vor Pfingsten gewesen, muss man dazu sagen, da hatten sie erstmal sich ein bisschen abgeschottet und haben die Türen geschlossen. Aber es gab ja gute Gründe, sie hatten Angst. Und dann kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von seinen Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Zum 100. Geburtstag Lenins sagte 1970, das ist schon einige Jahre her, der damalige Staats- und Parteichef der Sowjetunion, Leonid Brezhnev, Lenin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben. Da soll man einer sagen, die Sowjets hätten keine Religion gehabt. Und was er damals meinte, war, es lebe die geschichtliche Bewegung, die Lenin geformt hat. Also die Sache Lenins geht weiter, seine Ideen leben oder sein Werk lebt. Kein Mensch glaubt, dass Lenin wirklich noch am Leben ist. Ganz im Gegenteil, als größte Sehenswürdigkeit Moskaus wird auf dem Roten Platz der Mausetote Lenin in einem Mausoleum gezeigt. Also die Aussage, Lenin lebt, ist nicht wörtlich, sondern ist symbolisch gemeint, wie manche auch sagen, Elvis lebt oder so, also seine Musik, also da kann man seine Stimme noch hören, aber man weiß natürlich, dass diese Personen verstorben sind. Dagegen ist das Bekenntnis von Christen, dass Jesus lebt, und das ist euer erstes Lied heute Abend gewesen. Wo ist Matthias eigentlich hin? Da hinten, so weit weg. Das ist ja jetzt nicht symbolisch gemeint. Da war ja übrigens da im ersten Lied eine Sängerin ein bisschen vorschnell an einer Stelle, gell? Die konnte es nicht abwarten zu sagen, Jesus lebt. Ich konnte das gut nachvollziehen. Dass wenn einer so schnell damit rausbrecht und das behauptet, und manche tragen das hier am Revers, andere haben das aufs Auto geklebt, Jesus lebt als ein Bekenntnis, das ist nicht symbolisch, sondern das ist wörtlich zu verstehen, wenn Christen so etwas sagen. Jedenfalls wird in diesem Text die unerhörte Behauptung vorausgesetzt, Jesus habe 3 Tage nach seiner Hinrichtung leibhaftig das Grab, in das man ihn gelegt hatte, verlassen und dass er lebt. Nun, die ersten, die damit konfrontiert wurden, das waren die Jünger von Jesus. Und das waren bodenständige junge Männer. Die waren alle so Anfang 20, die haben einen ganz normalen Beruf gehabt, die waren Fischer, einer hatte am Zollhaus gesessen und so, ein Zelot war dabei, also es war einer, der politische Überzeugung hatte und dafür auch eingetreten ist und so. Solche jungen Männer hatte Jesus um sich gesammelt, und das waren ja nun nicht irgendwelche Klosterbrüder, den ganzen Tag nur meditieren und dann da irgendwelche Visionen hätten oder so, sondern die standen richtig mitten im Leben. Also, wie gesagt, viele da am See Genezareth, der Horizont von einigen wie Petrus und Johannes, Jakobus, der bestand aus Süßwasser, Sardinen und Barben, die haben sie also da gefangen und auf dem Markt verkauft und so, wie hier auch am Markt dienstags ja auch wahrscheinlich Fisch verkauft wird, ich war am Dienstagmorgen nicht hier. So, und dann kam Jesus in ihr Leben. Und das war der große Tag, war ja auch eine Zeile in einem eurer Lieder, im Leben dieser 12 jungen Männer. Mit diesem Jesus, der diese besondere Autorität ausstrahlte, der die Aufforderung aussprach, kommt, folgt mir nach. Mit ihm machten sie sich dann auf die Reise. 3 Jahre lang waren sie mit ihm zusammen und sie gingen kreuz und quer durch das Land Israel mit Jesus. Und zum Schluss im Triumphmarsch dann der Einzug nach Jerusalem. Die Bevölkerung bildet Spalier und sie schreien Hosianna und sie feiern Jesus als ihren neuen König. Nach diesem Höhepunkt allerdings geht es in rasender Geschwindigkeit bergab. Es folgten die Gefangennahme von Jesus, seine Anklage, dieser schreckliche Spott der Soldaten und anderer, Geißelung, die brutalst war. Und dann wurde er nach einem kurzen Prozess verurteilt und schließlich hingerichtet. Ende. Die Jesus-Bewegung ist geplatzt. Jesus ist tot. Können Sie sich vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben müssen? Die waren 3 Tage wie gelähmt. Das war die größte und schwerste Enttäuschung, die sie jemals durchgemacht haben. Welche Hoffnungen sie in Jesus gesetzt haben, er, der von Gottes Reich gesprochen hatte, wo sie ja Teil des Ganzen geworden waren, der von der Zukunft gesprochen hat. Alles das sollte je zu Ende sein. Er, der war doch der Heiland, der Kranke gesund gemacht hat. Er war doch dieser verheißene Erlöser, der Messias, von dem die Propheten schon gesprochen hatten. Davon waren sie doch überzeugt. Und jetzt plötzlich ist alles vorbei. Und dazu kam ja die Angst, selber verhaftet zu werden. Weil sie eben Teil des Ganzen waren, mussten sie damit rechnen, dass sie nun als die Nächsten dran sind. Das ist der Grund dafür, warum keiner von ihnen bei der Beisetzung ihres Meisters anwesend gewesen ist. Was macht man da? Licht aus, Türen zu, Fenster dicht, eben mit der Offenheit war es vorbei, Sie schlossen sich ein, hockten am Abend hinter verschlossenen Türen. Sie haben Angst. Da kam Jesus in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Nun, einer der Jünger ist an diesem Abend nicht dabei. Das ist Thomas. Ich glaube, dass Thomas Jesus besonders geliebt hat und deshalb auch besonders getroffen war von seinem Tod, besonders trauerte. Der war restlos zusammengebrochen, hatte sich irgendwo versteckt. Er will keinen mehr sehen, will mit keinem reden, ist einfach fertig. Kennst du das, dass du dich am liebsten verkriechen willst und dass du es nicht ertragen kannst, wenn du ständig auf so eine Sache angesprochen wirst, die ja wieder neue Wunden aufreißt? Außerdem habe ich den Eindruck, dass Thomas ein bisschen pessimistisch veranlagt ist. Es gibt ja so Leute, die alles von der negativen Seite sehen, gell? Die in jeder Suppe ein Haar entdecken. Manche entdecken nur deshalb in jeder Suppe ein Haar, weil wenn sie davor sitzen, so lange mit dem Kopf schütteln, bis eins reinfällt. Irgendwann passiert, also es gibt ja manche Leute, für die hat der Tag 24 Beulen. Die sehen alles von der negativen Seite. Und ich glaube, dass Thomas so ein Typ war. Mal ein Beispiel, Jesus wollte mal mit seinen Jüngern nach Judäa gehen. Die Leute von Judäa hatten schon einmal versucht, Jesus umzubringen. Die hatten versucht, den zu steinigen. Und deshalb wollten die Jünger Jesus zurückhalten. Aber wisst ihr, was Thomas gesagt hat? Er sagte, auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Ich glaube, das ist der trostlosesten Vers in der ganzen Bibel. Kommt, lasst uns gehen und sterben. Das ist also tatsächlich ein bisschen pessimistisch, was er hier zum Ausdruck bringt. Aber Thomas ist ein Mensch, der bei Schwierigkeiten resigniert. Und wir sind nicht alles so enthusiastische Menschen oder wie sagt man, so Sanguiniker, die alles immer nur so fröhlich und auch ein bisschen oberflächlich vielleicht betrachten. Er war schon einer, er wollte es genau wissen und er nahm sich so manches sehr zu Herzen. Und die Bibel schweigt auch nicht darüber, dass Menschen sogar regelrecht depressiv werden können. Die Psalmen zum Beispiel, wenn wir die mal so durchblättern, das sind ja nicht alles nur Lobeshymnen, die jetzt die Größe Gottes herausstellen. Viele der Psalmen heben die Größe Gottes hervor, ja, aber das ist nicht nur Preise den Herrn meine Seele, sondern da sind so viele Anklagen in diesen Psalmen drin und so viele Fragen, die für den, der den Psalm geschrieben hat, David zum Beispiel, unbeantwortet geblieben sind und wo manche der Schreiber dieser Lieder ihr ganzes Unverständnis und ihre Zweifel zu Papier gebracht haben oder auch in Mollmelodien wahrscheinlich dann vertont haben. Also Psalm 88, glaube ich, ist so ein Beispiel. Ich lese mal einen etwas längeren Abschnitt als den ihr hier vorne seht. Also Psalm 88, da heißt es, tust du auch für Tote noch Wunder? Ich kann mir vorstellen, dass Thomas solche Fragen gestellt hat. Tust du denn, jetzt ist er beerdigt worden. Das wurde ja da im Orient am selben Tag noch, das ist bis heute so, wurde einer bestattet. Und jetzt tust du noch für tote Wunder. Stehen denn die Schatten auf, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Güte, in der Totenwelt von deiner Treue? Weiß man denn dort in der Finsternis noch, welche Wunder du tust für dein Volk? Das hat diesen Thomas bewegt. Ich aber schreie zu dir, Herr. Jeden Morgen bestürme ich dich mit Bitten. Warum hast du mich verstoßen, Herr? Warum verbirgst du dich vor mir? Die Hoffnungslosigkeit von Thomas wird zur Resignation. Und so winkt er ab und er sagt, lasst mich in Ruhe. Ihr spinnt ja. Ich glaube nur, was ich sehe. Ja, so schlimm ist es nicht. Gleich kommt noch die Auferstehung. Das ist meine kleine Freundin, mit der ich heute Mittag schon, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt habe. So, also, ich glaube nur, was ich sehe. Jetzt gibt es ja Leute, die ziehen alles in Zweifel, außer ihren eigenen Verstand. Also wie gesagt, ich mag es, wenn Leute Fragen stellen. Es ist gut, wenn Menschen auch skeptisch sind. Aber es gibt Leute, die es damit übertreiben. Die wollen gar nicht eine Lösung, die wollen keine Antwort auf ihre Fragen haben, sondern die sind einfach nur dagegen. Aber ich glaube, so einer ist Thomas nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass er so ein intellektueller Spinner ist, der das Zweifeln zum Prinzip erhebt, sondern er will einfach Klarheit. Stimmt das jetzt mit Jesus und seiner Auferstehung oder stimmt das nicht? Und das ist ja eine wichtige Frage. Und man war sich ja da in den ersten Stunden auch nicht ganz einig drüber. Einige erzählten, er ist auferstanden, ist mir begegnet. Andere werden gesagt haben, der sieht dem ähnlich. Niemals, sowas hat man noch nie erlebt nach 3 Tagen. Naja, und es ist ja eine Frage, die uns bis in diesen Abend hinein beschäftigt. Und weil diese Frage so wichtig ist, wollen wir nicht darüber hinweggehen. Und es war mir daher auch so wichtig, dass wir das in diese Themenreihe mit aufnehmen. Denn wenn Jesus Christus nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube doch gleich mitbeerdigen lassen, oder nicht? Wenn das alles nicht stimmt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist doch die ganze Geschichte, das ganze Neue Testament ein großer Bluff. Daran hängt doch diese ganze große Geschichte, die Gott mit Jesus Christus gemacht hat. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lohnt es sich keine 5 Minuten über das Ganze nachzudenken. Aber wenn Jesus lebt, dann gibt es nichts, das mehr Bedeutung hätte als diese Tatsache. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Der Tod ist nicht das Ende. Und Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern der Erlöser, der von Gott gesandt in diese Welt für Versöhnung gesorgt hat zwischen sündigen Menschen, verlorenen Menschen und dem heiligen Gott. Wenn Jesus tatsächlich lebt. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder ist es eine Lüge, Betrug, es stimmt einfach nicht oder die haben sich da was eingebildet oder es stimmt. Und wenn es stimmen sollte, dann soll er, Christus, auch in deinem Leben die Mitte sein. Und wir reden hier nicht von einer überholten Ideologie, so wie bei Lenin. Es kam vor einigen Jahrzehnten so eine theologische Richtung auf, die gesagt hat, Ostern sei die Entstehung des Glaubens in den Köpfen der Jünger. Dass sie sich also dann nach einiger Zeit an das erinnert haben, was Jesus gesagt hat. Und Auferstehung heißt nichts anderes, als dass sie also tatsächlich so seine Lehren, so wie bei Lenin lebt, wieder hervorgeholt haben und dann weitergeführt haben. Also er sei irgendwie in den Köpfen auferstanden. Aber das wäre doch irgendwie so, als wenn ein Team in so einem Bergwerk verschüttet worden wäre, ein Grubenunglück, und einer der Verschütteten dann irgendwie beim trüben Licht einer Lampe ein Stück Kreide aus der Tasche zieht und auf eine der Felswände eine Tür malen würde. Würde das als Hilfe empfunden werden oder würde das als Hohn empfunden werden? Wenn gesagt wird, ja, Jesus lebt und zu Ostern gepredigt wird, ja, das ist, es geht um seine Lehre, was hilft das denn einem? Irgendwelche alten Geschichten, da sollten wir irgendwie etwas Zeitgemäßeres suchen, was unserer Seele gut tut. Dann ist es ratsamer, einen Psychologen aufzusuchen, als dass man hier so sich damit vertröstet, dass es da einen gibt, der Gebete erhört und der Kranke gesund machen kann und der uns eine Perspektive für die Ewigkeit eröffnet. Dann stimmt das ja alles gar nicht. Dann ist das ja irgendwie nur ein Hohles, so ein Strohhalm, an dem man sich vielleicht klammern kann, ohne dass da tatsächlich Tatsachen mit verbunden wären. Der Apostel Paulus, der hat solche Dinge schon aufgegriffen, wenn er da im 1. Korintherbrief Kapitel 15, das ist das Kapitel in der Bibel, das sich am ausführlichsten mit der Auferstehung beschäftigt, wenn er da schreibt, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, und er schreibt ja hier in die erste Generation hinein, wo es noch etliche Augenzeugen gab, wenn das alles nicht stimmen sollte, so ist unser Glaube nichtig. So seid ihr immer noch in euren Sünden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Dann machen wir uns mit anderen Worten, mit meinen Worten, zum Gespött der Leute, reden davon, Jesus sei auferstanden. Aber die Jünger haben ständig davon geredet. Und weil die Frage so wichtig ist, wollen wir uns heute Abend mal noch einige sachliche Argumente ansehen, die für die Auferstehung sprechen. Also es wäre ja nicht einer der Abende in dieser apologetischen Reihe, wenn wir jetzt nicht auch nochmal unseren Verstand anstrengen und darüber nachdenken, was spricht denn jetzt eigentlich für die Auferstehung und was dagegen? Kann man wirklich davon Beweisen sprechen? Klar, der Chemiker, der geht ins Labor, der führt einige Versuche durch und kommt mit einem Ergebnis raus. Der Mathematiker, er benutzt die Logik, um so zu mathematischer Beweisführung zu kommen. Aber Labor und Logik helfen bei geschichtlichen Ereignissen nicht weiter, weil Geschichte ist nicht wiederholbar. Du kannst es ja nicht alles zurückspulen und dann mal schauen, wie ist es wirklich gewesen. Ein Mord, die Kriege Napoleons oder die Auferstehung von Jesus sind also mit solchen Methoden, wie gesagt, Labor oder so, sind nicht nachweisbar. Aber es gibt auch für diese Fälle eine geeignete Beweismethode und jeder Richter benutzt diese Methode, um die Wahrheit zu ermitteln. Er wird jeweils drei Fragen stellen. Er fragt zum einen, gab es Zeugen? Die zweite Frage ist folgerichtig, was sagen die Zeugen? Und er wird als drittes fragen, gibt es andere Erklärungen? Das gehen wir mal miteinander durch. Zunächst einmal die Frage, gab es Zeugen? Ich lese nochmal einen kleinen Abschnitt aus 1. Korinther Kapitel 15. Wie gesagt, dieses Kapitel über die Auferstehung. Der Apostel Paulus schreibt da, ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Ich hoffe, das nehmen Sie zur Kenntnis. Er sagt, darum geht es in allererster Linie. Das habe ich euch in allererster Linie geschrieben. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Nennen Sie mir einen der vergangenen 9 Abende, wo wir das nicht deutlich herausgestellt haben. Und dann sagt er noch weiter, so wie es die Schriften gesagt haben. Das ist doch ständig und ständig von den Propheten angekündigt worden und in Christus ist das alles passiert. Und dann sagt er weiter, er wurde begraben, am dritten Tag auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Die Auferstehung war auch eine Jahrhunderte zuvor vorausgesagte Prophezeiung in den alten Schriften. Und dann geht es weiter, dann sagt er, er ist dem Kephas, also dem Petrus, erschienen und dann dem Kreis der 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Warum sagt er das? Er sagt, einige sind entschlafen, aber die meisten leben noch. Er sagt, ihr könnt sie doch befragen. Und damals wurde es mit dem Datenschutz noch nicht so ganz genau genommen. Da steckt ein Stück dahinter. Also ich nenne euch gerne Adressen oder Nummern. Ihr könnt einen Termin mit denen ausmachen und könnt diese Augenzeugen aufsuchen. Also die meisten sind noch am Leben. Und danach, sagt er, erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zu allerletzt erschien er auch mir. Es gab Zeugen. Und nicht nur Vereinzelte. 500 auf einmal. Die ersten Zeugen allerdings waren Frauen. Jetzt muss man wissen, in der Antike, zur Zeit von Jesus, hat man der Aussage einer Frau nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus, und das steht nicht in der Bibel, aber einer, der eben über diese Zeit berichtet hat, er schreibt, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Also heute wäre Josephus gelyncht worden für so eine Aussage. Aber ich möchte betonen, das ist also damals allgemein so gesehen worden. Frauen hat man nicht vor Gericht eingeladen. Jetzt überlegen Sie mal, wenn die Jünger diese ganze Story von der Auferstehung erfunden hätten, so in Anführungszeichen schlechte Zeugen erfindet man nicht, um andere für so eine Aussage zu gewinnen oder um andere überzeugen zu wollen. Und wenn das nicht erfunden worden ist, dann ist es offensichtlich wahr. Also für mich ist das eher noch ein Indiz dafür, dass die Berichte tatsächlich echt sind. Eins von vielen Indizien. Aber die zweite Frage zunächst einmal, was sagen die Zeugen? In den vier Evangelien, also das Neue Testament beginnt ja mit Matthäus, dann Markus, Lukas und Johannes. In diesen vier Evangelien findet man ausführliche Berichte über die Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus Christus wird in allen Schriften des Neuen Testamentes erwähnt. Also nicht nur in den Evangelien, sondern auch ganz stark in der Apostelgeschichte. Das war Hauptbestandteil der Verkündigung der Apostel. Dann lesen Sie den Römerbrief oder eben hier 1. Korinther Kapitel 15, wie ausführlich hier über die Auferstehung gesprochen wird. Oder von Kolosser Kapitel 1, Vers 18 bis Offenbarung Kapitel 1, Vers 18, immerzu geht es um die Auferstehung. Würde man alle Stellen aus dem Neuen Testament entfernen, die von der Auferstehung reden, dann würde nur eine verstümmelte Sammlung von Schriften übrig bleiben, die kein Mensch mehr verstehen würde. Die ganze Botschaft würde ihren Halt, ihre Grundlage verlieren. Man könnte es so sagen, der Glaube an die Auferstehung Jesu ist der Schlussstein, schauen Sie mal da in der Mitte, der Schlussstein im Bogen des Glaubens, nimmt man ihn weg, fällt alles andere in sich zusammen. Die dritte Frage, gibt es andere Erklärungen? Ich würde sagen, natürlich. Eine Erklärung wäre, dass Jesus gar nicht tot war, dass er sich später erholt hat und wieder zurückkam. Er war nur scheintot. Oder aber, dass die Auferstehung von Jesus eine Legende ist, wie es viele Legenden gibt. Oder dass der Leichnam von Jesus gestohlen wurde, so wie das ja tatsächlich den Soldaten eingeimpft wurde. Dieses Gerücht sollten sie in die Welt setzen. Vielleicht haben auch die Jünger das Grab verwechselt. Oder die Auferstehung war eine dreiste Lüge der Jünger. Oder die Auferstehung war eine Halluzination der Jünger. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. War Jesus nur scheintot? Man hatte ihn also vom Kreuz heruntergenommen, man hatte ihn in ein Grab gelegt, das von Josef von Arimathia, dem gehörte dieses Grab. Vielleicht hatte er ja noch so einen Funken Leben in sich. Vielleicht hat er sich in der Kühle des Grabes erholt. Aber viele Passanten haben gesehen, wie Jesus starb. Und vom Hinrichtungskommando wurde sein Tod eindeutig festgestellt. Und statt die Beine des am Kreuz Hängenden zu brechen, das hatte man gemacht mit solchen, die noch lebten, um den ganzen Prozess der Qual ein wenig abzukürzen, dann war er nicht mehr in der Lage, sich aufzustützen und zu atmen. Und so, das haben sie mit dem Verbrecher, der links und dem anderen rechts neben Jesus hing, haben sie die Beine gebrochen. Das haben sie bei Jesus nicht gemacht, sondern ein Soldat kam mit einem Speer, den er in die Seite von Jesus stieß und damit sein Herz durchbohrte. So steht es im Johannesevangelium Kapitel 19. Wenn Jesus noch am Leben gewesen wäre, wäre aus der Wunde helles Blut geflossen, arterielles Blut geflossen. Aber es heißt, es kam Blut und Wasser heraus, so steht es in Johannes 19. Und das ist eine vorwissenschaftliche Beschreibung von dunklem Blut und klarem Blutserum. Und die Trennung von Blut und Blutserum ist bis heute einer der stärksten medizinischen und juristischen Nachweise für den Tod. Nein, es scheint nicht so, als sei Jesus scheintot gewesen. Außerdem muss man sich vorstellen, der hätte ja Tage gebraucht, bis er wieder irgendwie aufgepäppelt worden wäre, diese ganzen Strapazen. Was wäre da für ein Geschwächter, dass der eine Bewegung ausgelöst hätte, wie wir das im Neuen Testament finden, ist nicht vorstellbar. Aber vielleicht war das Ganze eine Legende. Nun, die Auferstehung von Jesus wurde in der Stadt, in der Jesus gekreuzigt und begraben worden ist, also in Jerusalem, bereits 7 Wochen später verkündigt, mit großer Leidenschaft. Lesen Sie Apostelgeschichte 1 und 2. Und das Ganze hat im gesamten Römischen Reich unübersehbare Wellen geschlagen. Heute Morgen im Gottesdienst haben wir uns ja ein wenig mit Apostelgeschichte 16 beschäftigt. Da ist ja da Judäa und Samaria schon erreicht gewesen und dann ging es eben weiter oben in die heutige Türkei und schließlich nach Europa in Philippi. Unübersehbare Wellen aus der Verkündigung der Jünger. In einer so geringen räumlichen und zeitlichen Entfernung entsteht keine Legende. Dafür gibt es in der ganzen Geschichte kein einziges Beispiel, dass 7 Wochen später so etwas gesagt wird. Legende fällt weg. Außerdem übrigens, die Auferstehung zu widerlegen, wäre, dass das Grab mit dem Leichnam ja für jeden in Jerusalem in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar gewesen. Da hätte man ja sagen können, hier, das stimmt ja gar nicht. Aber vielleicht wurde der Leichnam gestohlen. Nun, wer hätte gewollt haben können, dass der Leichnam von Jesus verschwindet? Seine Feinde vielleicht? Nein, die hätten sich Tag und Nacht darüber den Kopf zerbrochen, wie sie ihn in das Grab reinbrächten. Warum sollten die den wieder rausholen? Aber seine Freunde, das könnte doch sein. Bedenken wir aber, dass die Jünger den ganzen Mittelmeerraum durchzogen haben und hochmotiviert predigten, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat. Hätten die wirklich Folter und Martyrium auf sich genommen, riskiert, wenn sie gewusst hätten, dass Jesus gar nicht aus den Toten auferstanden war? Manchmal sind Menschen ja bereit, für ihre Überzeugung zu sterben. Das haben viele Fanatiker getan. Aber niemand wäre doch bereit, für eine Sache zu sterben, von der er ganz genau weiß, dass sie falsch ist. Dass das alles Lug und Trug ist. Also jeder Kommissar würde doch hier sagen, nee, das gefällt mir nicht. Da stimmt was nicht. Außerdem waren sie ängstlich, eher darauf bedacht, ihre eigene Haut zu retten. Mit der Auferstehung hatten die überhaupt nicht gerechnet. Und selbst wenn sie es gewollt hätten, wegen der Wache am Grab, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Aber vielleicht ist das Grab verwechselt worden. Es war dämmerig, die Beleuchtung war schlecht, vielleicht waren sie nicht so ganz gut orientiert. Aber es ist unwahrscheinlich, weil die Frauen waren ja erst 2 Tage zuvor bei dem Begräbnis dabei gewesen. Also ein bisschen kannten sie sich da aus. Und es ist sehr unwahrscheinlich, weil es das neue Privatgrab von Josef von Arimathia war. Es war sein Grab neu, das heißt, er hat es noch nicht lange zuvor erworben. Zumindest er hätte doch gewusst, welches das richtige Grab ist. Und es ist unmöglich, weil es hätte ja im richtigen Grab der Leichnam gelegen, von Soldaten bewacht, als Beweis gegen die Auferstehung. Auch das können wir ausschließen. Haben die Jünger gelogen? Zwar widersprach Lügen der Lehre, die sie vermittelt haben, aber Beispiele von Doppelmoral hat es bei bestimmten Kirchenvertretern leider immer wieder gegeben. Hatten die Jünger also gelogen? In den folgenden Jahren wurden 11 der 12 Jünger oder Apostel hingerichtet, weil sie nicht aufhörten, von der Auferstehung von Jesus zu reden. Für eine Lüge? Hätten da nicht 1 oder 2 zumindest eingelenkt und hätten gesagt, Moment, okay, ruft eine Pressekonferenz ein, ich pack aus, ich sag die Wahrheit, lasst mich aber bitte am Leben. Menschen lügen, ja warum lügen? Menschen lügen, um aus Schwierigkeiten rauszukommen, oder? Aber doch nicht, um in Schwierigkeiten zu geraten. Wie verrückt wäre das denn? Die Christen behaupteten, das Grab sei leer. Die Juden stritten es nicht ab. Und die Römer bestritten es auch nicht, obwohl es der peinlichste Vorfall in der 10-jährigen Amtszeit von Pontius Pilatus war. Aber vielleicht war alles nur eine Halluzination. Halluzinationen allerdings beobachtet man immer nur bei Einzelnen. Mehrere Personen sehen dabei nie dasselbe, gleichzeitig dasselbe. Der Auferstandene wurde aber oft von mehreren Personen gleichzeitig gesehen. Wir haben ja gelesen, dass es einmal mehr als 500 waren. Also diese anderen Erklärungen sind mehr als unwahrscheinlich. Das Tuch, in das man Jesus gewickelt hatte, lag am Ende zusammengerollt in der Hüle. Wie ein Kokon, aus dem ein Schmetterling ausgeschlüpft ist. Allerdings, warum glauben wir an Schmetterlinge? Glauben wir an Schmetterlinge wegen leerer Kokons, die man vielleicht hier und da entdecken kann? Natürlich nicht. Sondern wir glauben an Schmetterlinge, weil wir sehen, in dieser wunderschönen Jahreszeit, zum Beispiel wenn der Lavendel blüht, dann sind die da sehr aktiv. Wir glauben an Schmetterlinge, weil wir sie sehen. Und die Jünger sahen Jesus, sie redeten mit Jesus, sie aßen mit ihm und zwar 40 Tage lang, das sind 6 Wochen. Das waren nicht so flüchtige Begegnungen, wo dir auf der Straße einen entgegenkommt, du fragst sie, war er das nicht, sah er ihm nur ähnlich. 40 Tage lang waren sie zusammen. Sie begegneten ihn in einem Obergemach während eines langen Fußmarsches zwischen Jerusalem und Jericho oder Emmaus, beim Fischen und so weiter. Wenn Sie so ein Verstandesmensch sind wie Thomas, und nochmal, ich freue mich über solche Leute, dann testen Sie Jesus doch einmal. Dann machen Sie es doch mal wie ein Wissenschaftler. Zum Beispiel gehört es ja zu einem ehrlichen Test, dass man das, was man testen will, näher unter die Lupe nimmt. Wissen Sie, was mich manchmal stört? Wenn Leute so ihre Zweifel haben, dann entfernen sie sich heutzutage vom Objekt des Zweifels. Und wenn manche sagen, ja, die Bibel, ob man das alles glauben kann, was machen sie? Sie distanzieren sich davon. Ein Wissenschaftler geht ganz anders vor. Wenn er irgendwie mit einem besonderen Phänomen konfrontiert wird, dann geht er näher ran, dann schaut er genau hin. Und wenn ich sage, dann teste Jesus doch mal, dann möchte ich Sie auffordern, dann gehen Sie doch mal dahin, wo man erwarten kann, wo er ist. Und wo sagt Jesus, kann man ihn finden? Er hat mal zu seinen Freunden gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich. Dann geh doch mal dahin, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Zum Beispiel bei Beefy, das ist dann im Haus hier von Tom und Susi, ich weiß gar nicht, Fischer heißen sie, glaube ich, mit Nachnamen. Dann geht er da ab dem 8.8. hin und wenn es heißt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich, dann gehen Sie der Sache doch mal auf den Grund. Oder aber auch die Gottesdienste, ist jetzt der letzte hier im Zelt, aber es wird ja dann nächste Woche dieser Taufgottesdienst stattfinden, zu dem eingeladen worden ist. Gehen Sie doch mal dahin und hören Sie doch mal, was die Leute erzählen, warum sie sich taufen lassen. Die werden wahrscheinlich vorher so ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Gehen Sie hin. Gehen Sie möglichst nah ran. Gehen Sie in eine Kirche, in eine Gemeinde, wo sie Gottes Wort hören, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Er sagt, wo 2 oder 3 zusammen sind in meinem Namen, da bin ich. Nun, Jesus macht Thomas am Ende nicht fertig. Er sagt nicht, ja Thomas, Pech gehabt, leider bist du bei der Glaubensprüfung beim Thema Zweifel durchgefallen. Das war's für dich, wünsche dir viel Erfolg in einer anderen Branche, aber so einen wie dich kann ich nicht gebrauchen. Das sagt er nicht, weil so ist Jesus nicht. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus wird auch nicht nervös. Wenn da einer anfängt zu zweifeln, müsste ja, wenn Jesus ein Betrüger gewesen wäre, Jesus ein bisschen kalte Füße kriegen, oder? Wie hat mal jemand gesagt, die Lüge muss den Zweifel fürchten, die Wahrheit nicht. Und so tritt Jesus diesem Thomas sehr souverän entgegen und er bietet ihm an, leg doch deine Hand in meine Wunden, an den Händen oder auch in meine Seitenwunde und hör auf zu zweifeln und glaube. Kontrolle ist gut, Thomas, Vertrauen ist besser. Man kann es ja auch mal so herum sagen. Kontrolle ist gut. Ja, ich erlaube dir. Und Jesus erlaubt es uns, genau solche Fragen zu stellen, wie wir sie jetzt 10 Tage gestellt haben. Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Letztendlich ist das, was Gott erwartet, dass wir ihm und dem Evangelium vertrauen. Dass Jesus lebt. Dass Jesus für dich da ist. Dass Jesus für dich in den Tod gegangen ist und dass jeder, der an Jesus glaubt, ihm vertraut, ewiges Leben hat. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. So lese das hier am Ende vorne auf der Leinwand. Mein Herr und mein Gott. Glaube heißt nicht nur für wahr zu halten, dass Jesus lebt, sich diesem Bekenntnis anzuschließen. Glaube heißt auch, Jesus als Herrn anzunehmen. Und anzubeten. Ich habe das dieser Tage immer wieder gesagt. Es geht zum einen darum, dass wir ihm unsere Sünden bekennen, ihm dafür danken, dass er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aber ihn auch als Herrn in unser Leben einzuladen, als den, der jetzt Mittelpunkt unseres Lebens sein soll, als der, der jetzt das Sagen haben soll in unserem Leben, der sozusagen das Steuerruder unseres Lebens in die Hand nimmt und darüber bestimmen soll, wo es lang geht. Das heißt, letztendlich zu glauben und ihn wirklich so wie Thomas auch die entsprechende Ehre und Anbetung zukommen zu lassen. Denn wenn Jesus lebt, dann ist er der, von dem Paulus im Philipperbrief geschrieben hat, der von Gott hoch erhöht worden ist, der einen Namen hat, der über jeden Namen geht. Und in dem Namen Jesus, sagt Paulus dort, wird sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird einmal bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Thomas macht das schon zu Lebzeiten. Und selig der, der das schon zu Lebzeiten, schon hier in dieser Welt, irgendwann muss es jeder Mensch einsehen, weil wir alle erkennen werden, Jesus ist der Herr. Es wird heute schon gepredigt und die Frage an die, die so eine Predigt hören, ist, glaubst du? Und nimmst du es für dich persönlich an? Ihm zu gehorchen, mit ihm zu rechnen, das ist Glaube. Und die Folgen sind sein Frieden. Jesus kam in die Mitte der Jünger und sagte, Frieden sei mit euch. Sehnst du dich nach Frieden in deinem Herzen? Übrigens, Frieden in dieser Welt kann doch nur zustande kommen, wenn Frieden zwischen Völkern, wenn Frieden innerhalb eines Landes, wenn Frieden in den Städten, wenn Frieden in den Häusern und letztendlich Frieden in mir ist. Davon geht doch Frieden aus. Und wenn Jesus kommt und sagt, Frieden sei mit euch, dann muss einer doch erst einmal versöhnt werden mit sich selbst, um dann etwas von diesem Frieden, dieser Liebe von Christus weitergeben zu können. Alles andere sind doch irgendwelche Kosmetik, die man vornimmt, wenn natürlich finde ich es richtig, dass verhandelt wird und so, aber das Geheimnis des Friedens beginnt im Herzen einzelner Menschen und das beginnt in einem, der Jesus vertraut, meine feste Überzeugung. Und die Folge ist weiterhin seine Freude. Wir haben gelesen, da kam große Freude über sie. Möchtest du dich freuen? Ja, viele sind deshalb depressiv, weil natürlich die Schlagzeilen auch verunsichern können. Und ich weiß von jungen Leuten, die keine Perspektive und immer weniger Hoffnung haben für die Zukunft, die regelrecht depressiv und antriebslos werden, die gar keine großen Pläne und Visionen mehr vor Augen haben und denen die Freude fehlt. Es kam große Freude über die Jünger, weil sie gemerkt haben, er lebt. Und die Geschichte geht weiter. Weißt du, wenn man zurückschaut, manche der Älteren, und ich kriege ja auch schon graue Haare, sagen, früher war alles besser. Da könnte man natürlich, da könnte man schwermütig werden, gell? Aber wenn du nach vorne schaust und eine Geschichte siehst, die anläuft, das andere ist eine Geschichte, die abläuft, dann bekommst du Hoffnung. Wenn du nach hinten schaust und das, was du entbehrst, dem nachjammerst, dann wirst du, das zieht dich runter. Aber wenn du nach vorne schaust und das erwartest, was Gott dir verspricht, nämlich eine Ewigkeit in seiner Herrlichkeit, aber auch schon hier in dieser Welt Freude und Hoffnung, dann gibt uns das so viel Halt. Und dann sind wir Leute, die wir auch die Lasten anderer tragen können und etwas von dieser Zuversicht und der Freude in Christus weitergeben können. Ja, die Folgen sind auch seine Kraft, wie er gerade zu stehen. Dieser Thomas, der so geknickt war, er war dann einer, der loszog und auch diese Botschaft mit großer Überzeugung, so wie es in der Kirchengeschichte heißt, wohl im Raum Indien, in Indien selber weitergegeben hat. Es gibt uralte Zeugnisse dafür, dass aus der ersten Generation Kirchen noch nachweisbar sind in Indien, wahrscheinlich auf den Missionsdienst von Thomas zurückzuführen. Wie habt ihr vorhin gesungen? Der Tod war bisher für alle das Letzte, auch dann, wenn man noch die Gräber verziert. Wollen wir das nochmal zusammen singen? Der Tod war bisher für alle das Letzte, auch dann, wenn man noch die Gräber verziert. Doch unser Herr lebt und man kann ihm begegnen, die ganze Welt wird von ihm regiert. Freuet euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Dem Tode ist die Macht genommen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Herr. Bedenken Sie, es wäre wahr. Jesus lebt, Jesus ist der Herr. Die Auferstehung ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Sie zeigt, dass der Tod nicht das Ende ist. Und dass, wie ich das dieser Tage schon mal gesagt habe, die Hölle für uns nicht unausweichlich ist. Weil Jesus den Teufel, die Hölle, den Tod besiegt, überwunden hat. Und er sozusagen der Prototyp ist für den neuen Menschen. Und wir dürfen an seiner Auferstehung teilhaben. Das ist übrigens das, was nächste Woche in der Taufe zum Ausdruck gebracht wird. Einer wird unter Wasser getaucht, das heißt, er ist mit Christus gestorben und das wieder raufholen, und das bitte vergesst dann nächste Woche nicht, das wieder raufholen bedeutet, mit ihm auferstanden zu sein und zu leben und eben diese Hoffnung zutage zu tragen. Ich bin ja dieser Tage immer wieder gependelt und ich fahre dann da über Hachenburg und Höchstenbach, wie heißt das alles, und Rossbach und so, und dann kommt man durch Welkenbach, heißt das, glaube ich, und das kennt ihr wahrscheinlich, da steht da am Ortsausgang steht ganz groß, das Schönste liegt hinter Ihnen. Was sagen Sie denn als Bürgermeister dazu, das Schönste liegt hinter Ihnen? Das können Sie auch nicht mit einverstanden sein. Wenn das mal in der Nacht- und Nebelaktion, als ist er darauf aufmerksam geworden, zugesprüht wird, dann war es der Herr Albrecht. Aber jetzt stellen Sie mal vor, auf Ihrem Lebensweg müssen Sie feststellen, das Schönste liegt wahrscheinlich hinter mir. Und dass das in Welkenbach steht, es gibt ja so ein Lied, das heißt, wenn die Tage welker werden, gell? Wenn man also älter wird und feststellt, also es knirscht überall und so, und das Schönste liegt hinter mir. Wie war das schön, als ich noch jung und gesund war? Schrecklich. Ich als Kind Gottes, als Jünger von Jesus, weiß, das Beste kommt noch. Meine Mutter ist 87. Es geht ihr nicht gut. Aber sie hat ihr Leben lang auf Jesus vertraut. Und sie weiß, dass das Beste noch kommt. Und sie freut sich auf diesen Tag, wenn sie bei Jesus alle ihre Beschwerden los ist und von ihm getröstet wird. Das ist die Botschaft von der Auferstehung von Jesus. Diese Botschaft beweist, dass Jesus nicht ein Mensch ist wie jeder andere, sondern dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg gebahnt hat für alle, die an ihn glauben. In diese Herrlichkeit, in diesen Trost bei ihm, diese Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und Sie können daran Anteil haben. Und ich lade Sie heute Abend noch ein letztes Mal in dieser Reihe dazu ein, diesem Jesus Ihr ganzes Vertrauen zu geben. wenn wir jetzt gleich noch ein gemeinsames Lied gesungen haben, dann wollen wir hinterher noch beten und dann können Sie in diesem Gebet sagen, Herr Jesus, wenn das wahr ist und du wirklich lebst und diese Botschaft vertrauenswürdig ist, die Leute recht haben, die davon reden, dass sie dir begegnet sind, dann möchte ich zu diesen Leuten dazugehören. Ich möchte Frieden mit Gott haben. Ich brauche diese Freude, ich brauche diese Kraft für meinen Alltag. Gib du mir diese Hoffnung, diese Zuversicht auf ein ewiges Leben. Vergib mir meine Sünden und mach einen neuen Menschen aus mir. Er wird dieses Gebet erhören, wenn Sie es ernst meinen. Zunächst einmal singen wir unser Wochenlied, unser Mottolied.